Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Die Pollensaison ist schon in vollem Gange. Das ist für Allergiker nervig. Aber häufig auch nicht nur das, denn der Pollenflug kann auch langfristig schwere und dauerhafte Krankheitsbeschwerden auslösen. Darüber spreche ich heute mit Professor Stefan Zielen. Er ist medizinischer Leiter des Instituts für Atemwegserkrankungen und hat dort eine allergologisch-pneumologische Privatpraxis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, MedImmun, in Frankfurt. Herr Professor Zielen, bei Heuschnupfen kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass die Symptome nach ein paar Wochen wieder verschwinden. Sollte man denn dann trotzdem zum Arzt gehen?
Es kommt immer auf den Leidensdruck an. Viele Menschen mit Heuschnupfen haben nur leichte Symptome. Man würde überhaupt sagen, in Deutschland gehen etwa nur die Hälfte der Heuschnupfer, die leiden oder nicht leiden, zum Arzt. Also es bleiben 50% mehr Betroffene über, die wirklich gequält sind und die eben nicht ihre normale Arbeit nachgehen können oder den Sport, weil sie eben viel schlechter Luft bekommen, zum Beispiel durch die Nase. Man unterscheidet ja beim Heuschnupfen zwischen den lokalen Problemen, Juckreiz, Niesen, laufende oder verlegte Nasenatmung, tränende, entzündete Augen, gar Juckreiz im Rachen und Husten. Das kennen die meisten Menschen. Aber es gibt natürlich auch systemische Auswirkungen. Man kann sich schlechter konzentrieren. Man hat teilweise Schlafstörungen, man kriegt nicht so gut Luft, man schnarcht, die Nacht ist schlecht. Ich hatte mal einen sehr netten Patienten, der sagte, immer wenn Heuschnupfen ist, der war Chef von einem Betrieb, sagen die Mitarbeiter, der Chef ist ungenießbar, der hat immer schlechte Laune. Das ist tatsächlich so. Mit dem Problem kam er zu mir. Es hat also nicht nur auf die Nase eine Auswirkung, sondern auf den gesamten Menschen.
Ich hatte es ja eben schon angesprochen, welche Folgeerkrankungen können denn durch eine Pollenallergie entstehen?
Das Bekannteste ist auf jeden Fall das Asthma. Es ist nämlich nicht nur ein Hüsteln und Juckreiz im Rachen, es kann teilweise mit Pfeifen bis zur schweren Atemnot und zum Asthmaanfall kommen. Besonders bei dem Birkenpollenflug ist das bekannt, dass alle ärztlichen Ambulanzen, angefangen von einer HNO-ärztlichen Ambulanz, mehr Patienten hat, aber auch die Augenambulanz bekommt Patienten vorgestellt, deren Augensymptomatik so schwer sind, dass sich eine ausgesprochene, ja, man sagt Konjunktivitis vernalis, also da stülpt sich das Auge fast nach außen, sie leiden sehr, bekommen sie diese Patienten vorgestellt. Und natürlich der Internist und der Pädiater, die Patienten mit Atemnot und Asthma. Und so aggressiv sind die Frühblüherpollen. Weniger bekannt ist, dass auch Menschen, die empfindliche Haut haben, in der Pollenzeit häufig einen Schub der atopischen Dermatitis erleiden. Oder die berühmte Kreuzreaktion zwischen Nahrungsmitteln und Pollen. Viele Pollenallergiker, die frühblüherallergisch sind, können nicht mit Appetit in einen grünen Apfel oder Steinobst beißen. Oder die Nüsse jucken im Hals. Und das wird immer zur Pollenzeit etwas stärker und noch aggressiver.
Wie kann denn überhaupt festgestellt werden, worauf man allergisch reagiert?
Das Erste und das Wichtigste ist die genaue Anamnese. Man fragt den Patienten, wann treten denn Ihre Beschwerden auf? Wenn der antwortet, ach, Herr Doktor, schon im Februar, März habe ich die ersten Probleme mit der Nase, dann weiß der, das können ja nur die Erle und die Hasel sein, die früh am Bach blühen, wenn man dort lang geht. Das ist der Frühblüher-Allergiker, der schon ganz früh die ersten Symptome hat. Dann zum März, April, wenn wir jetzt nach draußen gucken, alles blüht, alles schießt heraus, kommt dann mit Macht die anderen Frühblüher. Es ist eine große Familie, der Biologe sagt, die Betulaceen. Leitpflanze ist die Birke, aber genauso Pappel, Eiche, alles was herausschießt, macht dem Frühblüher-Patienten große Probleme. Und der Gipfel ist immer März, April. Wir haben ein bisschen Glück in Deutschland, dass es zwischendurch abregnet und wir nicht so ein ganz sonniges Frühjahr haben. Aber Selbst diese sozusagen gemäßigten Pollenflugtage führen zu sehr viel Leid und Beschwerden. Und es gibt immer wieder Patienten, die sagen, in der Zeit muss ich ins Ausland flüchten. Am besten über die Alpen im Mittelmeerraum. Dort gibt es eben keine Birkenpollen oder praktisch kaum Birkenpollen und Frühblüher. Da gibt es eben Zypressen und Palmen.
Aber die genaue Testung, also bekannt ist ja, glaube ich, dieser Pricktest, der wird immer noch durchgeführt.
Absolut. Das eine ist also, wir haben über die Anamnese gesprochen, die sehr hinweisend ist. Ist es es Frühjahr oder sind es die Gräser, Roggenpollen im Mai und Juli? Und zur genauen Bestimmung benutzt der Allergologe in der Regel den Hauttest, den berühmten Pricktest. Dort werden die häufigsten Allergene auf die Haut aufgebracht und mit einer stumpfen Lanzette in die Haut geprickt. Es tritt kein Blut auf, aber es langt, damit der Kontakt zur Haut entstanden ist und der Allergologe liest den Test nach 15 Minuten ab. Der Patient spürt schon auf dem Weg dorthin, oh, es fängt an zu jucken, da wird ja was ganz doll rot, es entsteht eine Quattel- und Rötung und er erlebt den Test sehr emotional mit. Das ist also sehr viel schöner als die Alternative, wenn man Blut ins Labor schickt. Im Labor kann man auch den Allergieantikörper bestimmen. Meinen Studenten habe ich immer folgende Eselsbrücke gebaut. Es gibt die guten Antikörper. Merkt euch IgG. Wenn wir geimpft werden, bauen wir Schutz auf im Körper. Und es gibt den Allergieantikörper. Merkt euch IgE für Evil, für Böse. Also der Allergiker hat also sehr viel böse Antikörper im Blut. Und so kann der Labormediziner das Gesamt-IgE bestimmen, aber auch das spezifische IgE gegen die einzelnen Allergene wie Frühblüher, Birke, Erle, Hasel, aber auch Gräser, Roggen, Schimmelpilze, Hausstaub und Tierhaare. Denn manchmal ist es nicht so ganz einfach, die einzelnen Auslöser auseinanderzuhalten.
Muss denn so ein Test oder auch eine Untersuchung stattfinden, wenn gerade ein allergischer Schub da ist, also genau in dieser Pollenzeit? Oder könnte man das theoretisch auch im November machen?
Also die meisten Allergologen empfehlen eigentlich die Testung außerhalb der Saison. Die Erklärung ist ganz einfach. Wenn der Patient leidet, geht er entweder in die Apotheke und holt sich ein Antihistaminikum oder er hat schon eins zu Hause und nimmt das. Diese Antihistaminika können die Hautreaktion, den Pricktest, die Auswertung und die Interpretation deutlich stören, weil sie die Rötung und teilweise auch die Quaddelgröße beeinflussen. Den Bluttest können wir immer machen. Er ist natürlich kostenpflichtig und teuer, wird von der Krankenkasse bezahlt, aber es ist nicht so evident und eindrucksvoll wie der Hauttest. Das heißt, wenn der Patient keine Medikamente nimmt, kann man auch die Testung während der Pollenzeit durchführen. Häufig wird es außerhalb der Pollenzeit gemacht. Und das ist eben die Anlage. Man hat immer wieder Patienten, die überrascht sind, dass zum Beispiel bei der Katze eine Reaktion im Hauttest auftritt. Da sagt, ich habe da noch nie was gespürt, Herr Doktor. Ja, das ist relativ einfach. Wenn er keine Katze sieht und streichelt, kann es zu keinen Symptomen kommen. Er hat nur die Anlage oder es kündigt sich das an. Dann sage ich immer, merken Sie sich's mal und wenn Sie dann doch Reaktionen haben wie Naselaufen oder Juckreiz oder Quaddelbildung, dann ist es die Allergie. Vorher ist es die Anlage oder die Sensibilisierung. Aber dieses Problem stellt sich meist bei den Pollen nicht, weil die Leute spüren das einfach. Ich frage ja im Gespräch oft auch, wenn ich Kinder sehe, die Eltern haben sie Probleme und dann sagen die Eltern manchmal, das ist ja bei mir noch nicht getestet. Dann sage ich, dann haben Sie auch keine Probleme, weil das wüssten Sie, ob die Nase läuft und Sie sich nicht wohlfühlen. Und insofern braucht man natürlich nur dann testen, wenn man auch Symptome und Beschwerden hat.
Sie hatten ja eben schon die Medikamente aus der Apotheke angesprochen. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite rezeptfreier Produkte. Wie gut wirken die denn? Sind das gute Hilfsmittel?
Ja, es gibt sehr gute Medikamente, auch Antihistaminika, rezeptfrei. In unserem Gesundheitssystem dürfen Sie Antihistaminika nur Kindern bis 12 Jahre verschreiben. Danach muss sich der Betroffene die Antihistaminika selber finanzieren und holen. Dazu brauchen wir natürlich kein Rezept. Es gibt Unterschiede in den Antihistaminikern, aber man kann generell sagen, das, was in der Apotheke verfügbar ist, hilft sehr gut und lindert die Beschwerden.
Was raten Sie denn generell Ihren Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen? Also wie können Sie das Problem von tränenden Augen, die laufende Nase und vielleicht sogar schon pfeifenden Atem behandeln?
Also in der Regel empfiehlt man als erste Therapie ein Antihistaminikum. Das kennen auch die meisten. Die sagen dann, ja, ich verstehe das aus den berühmten Mastzellen, wo die IgE-Antikörper wie Greifarme drauf sitzen und diese Mastzelle platzt drauf, kommt Histamin heraus und Histamin macht Juckreiz und Naselaufen und die Antihistaminika fangen das sehr gut ab. Also die Antihistaminikatherapie ist die Stufe 1. Bei vielen Patienten schwillt dann die Nase sehr, sehr zu und sie kommen mit dem Antihistaminikum nicht mehr ausreichend hin und sie müssen dann einen Nasenspray einsetzen, der auch Antihistaminika oder Antihistaminika und Cortison oder nur Cortison enthält. Auf jeden Fall sind die cortisonhaltigen Nasensprays dann für die schwerer an der Nase Betroffenen in Kombination mit den Antihistaminika die Therapie der Wahl. Jetzt haben wir auch Patienten, die sagen, die Nase ist es gar nicht so sehr. Bei mir bin ich immer ganz, ganz schrecklich an den Augen gequält. Und da würden auch Augentropfen, antientzündliche Augentropfen in Frage kommen. Ich würde sagen, etwa ein Fünftel der Patienten, die an Heuschnupfen leiden, nehmen auch regelmäßig Augentropfen. Viele kommen mit der ersten Therapie gut hin. Ein großer Teil muss eben auch den Nasenspray, den Cortisonhaltigen, einsetzen.
Nun ist das Stichwort Cortison ja für viele Menschen ein rotes Tuch und sie schrecken davor zurück. Wie steht es denn heutzutage um die Nebenwirkungen?
Ja, die Sorge ist natürlich erstmal prinzipiell berechtigt. Das Wort Cortison verbreitet Schrecken und man muss sehr gut die Betroffenen darüber aufklären, dass diese Cortisonmenge, die man in die Nase sprüht, sehr viel geringer ist als zum Beispiel bei einem Asthmaspray. Und es gibt bisher weltweit keine einzige Studie, die zeigen konnte, dass Cortisone an der Nase zum Beispiel Wachstumsstörungen auslösen, was sie durchaus in höheren Dosen beim Asthma machen könnten. Das heißt, sie sind sehr gut verträglich. Was man auch den Betroffenen sagen muss und manchmal vergessen wird, die Nase ist ein sehr komplexes Gebilde. Wir denken, da ist nur ein Nasenloch. Die Nase besteht aber aus drei großen Filtern, den sogenannten Nasenmuscheln. Wenn jetzt der Betroffene eine verschwollene Nase hat und sich das Cortison in die Nase sprüht, kommt es überhaupt nicht auf die Muscheln gleichmäßig, die hinteren Nasenmuscheln, und sagt, das wirkt ja gar nicht. Also in den ersten 2 Wochen muss man durchaus und vor allem in der ersten Woche erst einen abschwellenden Nasentropfen nehmen, damit überhaupt der Weg für das Cortison frei ist, dieser feine Nebel sich auf die Nasenmuschel zu verteilen. Und das muss man sehr gut erklären. Und viele Menschen denken, die Nase geht nach oben auf, aber sie öffnet sich zum Ohr hin. Man muss also auch mit dem Nasenspray in Richtung Ohr zielen und erst kurz die Nase frei machen und dann den Cortisonspray hinterhergeben. Und dann öffnet sich die Nase und die Wirkung tritt sehr schnell ein in der ersten, zweiten Woche. Und dann braucht man nur noch den vorbeugenden Nasenspray nehmen.
Wie müde machen denn eigentlich die Tabletten, die Sie vorhin erwähnt haben?
Da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt immer wieder Patienten, die sagen, ich kann dieses, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, berühmte Antihistamin Cetirizin nicht nehmen. Ich bin wie zerschlagen, ich bin müde. Das trifft tatsächlich auf 50% etwa zu. Die anderen 50% haben damit überhaupt keine Probleme. Bei Kindern ist zum Beispiel dieser Cetirizinsaft durchaus beliebt, weil die Kinder dann vielleicht ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Er hat also ganz leicht müde machende Eigenschaften. Diese scheinbar positive Eigenschaften ist natürlich bei einem 12-, 14- oder gar 18-Jährigen, der sich aufs Abitur vorbereitet und eine Mathematikarbeit schreiben muss, eine Katastrophe. Da will man auf keinen Fall diese Antihistaminika einsetzen, die in die Blut-Hirn-Schranke eindringen und ins Gehirn eindringen und müde machen. Genauso wenig will man das bei Flugkapitänen machen. Das wäre sehr fatal. Deswegen gibt es auch eine ganze Reihe von modernen Antihistaminika, die nicht in das Gehirn eindringen, zum Beispiel Desloratadin oder Ropatadin. Also gibt es sehr viele Alternativen, die leider rezeptpflichtig sind und verordnet werden müssen.
Welche Chancen haben denn Allergiker durch eine Hyposensibilisierung, also eine Art Training des Immunsystems?
Ja, es ist eine gute Therapie und eigentlich einer meiner Lieblingsthemen, die Hyposensibilisierung. In den Textbüchern steht immer die einzige ursächliche Therapie, um die Allergie sozusagen abzuschalten. Ja, sie funktioniert und sie funktioniert seit vielen Jahren. Es ist nur eine Therapie, die dem Hochempfindlichen sehr nützt. Es ist kein Ausschalter. Das wird oft falsch gesagt, sondern wir werden weniger empfindlich. Ich erkläre das den Betroffenen ganz genau. Ich sage, wenn bei Ihnen in 5 Pollen im Kubikmeter die Nase juckt, bei 10 die Augen mitreagieren und Sie vielleicht bei 20 Pollen pro Kubikmeter husten und Probleme kriegen mit der Luft, dann verschiebt die Hyposensibilisierung die Empfindlichkeit, sodass Sie bei 5 Pollen der Luft nichts mehr merken. Sie haben viele beschwerdefreie Tage. Dass Sie bei 10 Pollen etwas merken. Und wenn wir einen sehr starken Pollenflug haben, Sie denken, die Hyposensibilisierung hat in ihrer Wirkung nachgelassen. Also es ist eine Therapie, die besonders dem stark Betroffenen mit hohem Leidensdruck eine Chance zur Toleranzentwicklung gibt, aber kein Ausschalter. Was auch falsch gesagt wird, ist oft, na, halten Sie doch mal 3 Jahre durch bei dieser Therapie, es wird dann immer besser. Das ist wohl auch nicht so, sondern der Effekt ist im ersten Jahr am besten, sagen wir mal 75%. Und das zweite und dritte Jahr, da kommt nur noch ganz bisschen Wirkung dazu, ist eigentlich dazu da, dass das Immunsystem das, was es gelernt hat, nicht vergisst. Noch ist man nicht so weit, nach dem ersten Jahr immer aufzugeben, aber es gibt ganz klar Patienten, die von einer Hyposensibilisierung nicht profitieren. Das sind die sogenannten Non-Responder. 10% schätzen manche, manche sagen bis 20%. Und ich frage meine Patienten, hat dir das gut getan? Würdest du persönlich sagen, ich habe von der Therapie profitiert, ich habe jetzt weniger Beschwerden? Wenn das ganz klar kommt, dann freue ich mich, das zweite und dritte Jahr fortzusetzen, weil dann haben wir einen lang dauernden Effekt, 7, teilweise über 10 Jahre und mehr. Aber bei den Non-Respondern muss man sich die Frage stellen, setzt man dann überhaupt die Therapie fort?
Das ist ja tatsächlich eine sehr langwierige Therapie. Wird die denn immer noch hauptsächlich mit Spritzen gemacht oder haben sich da die Tabletten durchgesetzt?
Ich komme ja aus der Ära, wo wir damals nur die Spritzen hatten. Und man hält oft gerne an dem fest, was man lange gelernt hat. Tucholsky sagt, man kann 30 Jahre eine Sache auch falsch machen. Und wir hatten ja keine Alternative. Und am Anfang wurden die Tabletten sehr, sehr belächelt. Aber man kann heute sagen, die regelmäßige Gabe von Tabletten, die sich im Mund auflösen, die man nicht runterschluckt, die man einem 1 bis 2 Minuten im Mund hält, regen unser Immunsystem an, Toleranz zu entwickeln und sehr, sehr gut. Man kann heute auf keinen Fall mehr sagen, die Tabletten sind schlechter als die Spritzen. Beides ist gleichwertig und sehr, sehr gut. Ich sage immer zu den Eltern und auch zu den Betroffenen, es kommt nicht auf die Diagnose an, es kommt darauf an, welchen Mensch sie behandeln. Es gibt den einen, für den ist es überhaupt kein Problem, sich regelmäßig jeden Tag das Tablettchen hinzulegen und wie ein Ritual das zu machen. Und es gibt vielleicht den Jugendlichen, den die Mutter oder der Vater auch nicht immer erinnern wollen, die vielleicht mit der Kurzzeit-Injektionstherapie 4, 6 oder 8 Injektionen viel besser fahren. Umgekehrt, Kinder 6 bis 10 Jahre sind glücklich, wenn man ihnen die kleine Tablette oder einen Saft anbietet. Sie haben doch große Angst vor der Spritze und der Terror beginnt schon bei der Fahrt zum Arzt, beim Arzt und bei der Rückfahrt. Auch teilweise schlafen sie schlecht. Das wurde sicher auch von manchen Ärzten unterschätzt, was Ängste dort bewirken können. Also wir sind als Allergologen extrem froh, dass die Tablettentherapie entwickelt wurde und dass sie, und da kommt ja der Durchbruch, schon ab dem 5. Lebensjahr für Graspollen zur Verfügung stehen von 2 Firmen und mittlerweile auch der Schritt von 12 Jahre zu 6 Jahre erfolgen wird. Es wird sowohl die berühmte Birkentablette als auch die berühmte Milbentablette bald, ich denke ab Herbst diesen Jahres, für die Kinder 6 bis 12 zur Verfügung stehen. Das war bisher nicht der Fall, dann konnten wir es den Eltern auch nicht anbieten.
Da sind wir gerade schon bei meiner nächsten Frage. Was tut sich denn in der Forschung und Entwicklung? Also können wir in Zukunft noch wirksamere Medikamente bei Pollenallergie erwarten?
Auf jeden Fall. Ich sage immer, denken Sie doch mal an Ihr Auto, wie wir früher gefahren sind und dass wir heute so glücklich sind, dass wir vorne und hinten Kameras haben oder eine tote Winkelassistenz oder gar bald die Autos selber fahren. Es wird natürlich weltweit daran gearbeitet, die Therapien einfacher und effizienter zu machen, sozusagen wirkliche Ausschalter der Allergie zu entwickeln. Das Problem ist ein immunologisches Problem. Unser Immunsystem reagiert immer nur auf Gefahr, auf Bakterien und Viren, Pilze. Auf Pollen, das ist eigentlich keine Gefahr von der Evolution. Die erkennt unser Immunsystem nicht, sodass es schwierig ist, diese Schutzstoffe zu entwickeln. Und die Entwicklung geht dahin, dass man sozusagen den harmlosen Pollen an Bruchstücke von Viren oder Bakterien koppelt, damit das Immunsystem das besser erkennt und dann Schutzstoffe entwickelt. Und da sind einige Firmen schon auf einem sehr guten Weg und ich erwarte, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren da eine ganze Revolution eintritt und die Therapie einfacher wird. Es wird vielleicht die Antiallergieimpfung kommen oder auch eine Tablette, die man nicht jeden Tag nehmen muss, sondern vielleicht nur eine kürzere Zeit. Da sehe ich eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft.
Zum Schluss würde ich gerne von Ihnen noch einen Tipp erfragen, denn viele Menschen vermeiden bei starkem Pollenflug ja sogar aus dem Haus zu gehen. Kann man denn als Allergiker etwas tun, um diese Pollenlast, die uns manchmal einfach im Alltag begegnet, zu reduzieren?
Ja, natürlich kann man einiges machen und viele Pollenallergiker machen das auch spontan. Sagen wir mal, ein wunderschöner Sonnentag, Pfingsten, die Graspollen sind überall aktiv. Der Freund ruft an und sagt, wollen wir eine Radtour machen, 3 Stunden? Da wird der Pollenallergiker instinktiv sagen, oh, ich weiß nicht, ob mir das so gut tut. Lass uns vielleicht eher zum Klettern gehen oder Indoor. Oder abends ins Kino. Wenn man den Pollen ausgesetzt ist, auf jeden Fall, und man hat haarelange, sage ich immer, du musst abends abduschen, sonst rieselt dir alles ins Bett. Die Pollen müssen ausgespült werden. Man kann auch mit der Urlaubsplanung manchmal Hilfestellung bekommen. Gerade um Ostern, wenn Ostern spät ist, ist der Frühblüher glücklich, wenn er über die Alpen oder in die Berge geht oder an die See. Da hat er einfach viel weniger Pollen. So können kleine Kniffe doch helfen, das Problem zu lösen. Aber durch den Klimawandel spüren wir, dass Pollenflug teilweise doch aggressiver und länger andauert. Und wir werden froh sein, wenn bessere Medikamente und Therapien zur Verfügung stehen.
Vielen Dank, Herr Professor Zielen, für Ihre Erklärungen.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.